Vorgebildet ist die finstere Utopie in diesem Jahrhundert in dem Roman Der Prozess von Franz Kafka. Die Hauptfigur, Josef K., wird in ein Verfahren verwickelt, in dem er nie erfährt, wessen er bezichtigt wird. Das Gesetz, nach dem er angeklagt und schließlich, ohne dass eine erkennbare Gerichtsverhandlung stattgefunden hätte, das Gesetz, nach dem er schließlich schmählich wie ein Hund hingerichtet wird, bleibt ihm ebenso unbekannt wie das Gericht. Es ist, als sei die ganze Stadt vom Gesetz wie vom Gericht durchdrungen. Und zwar so, dass jeder nur schuldig sein kann, wenn er nicht dem Gericht angehört. Die Schuld ist immer zweifellos. Dieser Satz aus einer Erzählung Kafkas steht unausgesprochen über dem Prozess gegen Josef K., der doch nicht weiß, was seine Schuld ist, es sei denn seine Existenz überhaupt. Zwar wird ihm gesagt,
das Gericht will nichts von dir. Es nimmt dich auf, wenn du kommst, und es entlässt dich, wenn du gehst.
Doch das bietet keine Möglichkeit, ihm zu entkommen.
Auf merkwürdige Weise ist im Bild dieser Stadt, die ganz aus Gericht zu bestehen scheint, die Struktur nicht erkennbar. Das Ganze ist so diffus, als gäbe es so etwas wie Ordnung gar nicht, als herrsche reine Willkür, deren Opfer man unausweichlich wird. Indem Ordnung und Unordnung hier zusammenfallen, wird Freiheit unmöglich. Und die Liebesunfähigkeit tritt deutlich zutage. Auf seine Weise zieht Kafka die Summe aus den Utopien. Wo Macht ist, kann es Liebe nicht geben, weil es Freiheit nicht geben kann. Natürlich gibt es auch Wahrheit nicht.
1920, 6 Jahre nach der Entstehung von Kafkas Prozess, schrieb der russische Schriftsteller Jewgeni Iwanowitsch Samjatin den Zukunftsroman Wir. Die Vision einer entindividualisierten, dafür durchrationalisierten, technisierten Gesellschaft. So, das gab Samjatin wohl zu verstehen, werde es in ein paar Jahrhunderten mit der von der Oktoberrevolution geschaffenen Gesellschaft stehen. Man hat einen hohen Stand von Technik erreicht, dafür aber das Humanum geopfert. Jürgen Riele fasst im Nachwort zur deutschen Ausgabe des Romans zusammen, wie diese Welt aussieht.
Die Menschen des kommenden Jahrtausends, nicht mehr nach Namen, sondern nur nach Nummern unterschieden, leben in einer lichtdurchfluteten, gläsernen Stadt, in langgestreckten, kubischen Wohnblocks, in schnurgeraden Straßen, über die sich nach den Rhythmen der Musikfabrik grau-blau uniformierte Marschkolonnen bewegen. Eine Gesetzestafel, gegen die das größte aller erhaltenen Denkmäler der alten Literatur, der Eisenbahnfahrplan, nur ein stümperhafter Vorläufer ist, bestimmt minutiös den Tageslauf der Nummern. Millionen stehen zu ein und derselben Stunde, zu ein und derselben Minute, ja Sekunde auf. Wie ein Mann führen sie alle zur gleichen Sekunde den Löffel mit der künstlichen Naphtha-Nahrung an den Mund. Zur gleichen Sekunde treten sie zur Arbeit an und legen sie die Arbeit nieder, gehen sie spazieren, besuchen sie die Schulungsauditorien, legen sie sich schlafen. Sogar das Liebesleben ist mathematisch geregelt. Der Staat gibt, aufgrund exakter Analysen des Hormonhaushalts, rosa Bons für sexuelle Stunden aus. So hat die Menschheit endlich die jahrtausendealten Stacheln von Unzufriedenheit, Hunger und Liebe besiegt. Ein unbarmherziger Wohltäter herrscht über den einzigen Staat, der durch eine grüne Mauer von der übrigen Welt, von den letzten in barbarischer Wildheit lebenden Menschen des vormathematischen Zeitalters abgetrennt ist. Elektrische Vernichtungsmaschinen und Gaskammern sorgen auf hygienische Weise für den immer neuen Triumph der Vernunft.
Ganz freilich hat man das perfektionierte Glück noch nicht erreicht. Außerhalb der grünen Mauer, die die utopische Stadt schützend umgibt, ist noch Wildnis, Dschungel mit Tieren und Pflanzen. Eine Wildnis, die auf einige Nummern einen starken Sog ausüben kann. Und die Nummern sind von einer Krankheit namens Seele bedroht, die sich wie ein Tumor bildet. Wenn sie überhand nehme, ginge die schöne, geordnete Welt vielleicht zugrunde. Die Krankheit Seele heißt auch Fantasie. Und da sie das letzte Hindernis auf dem Weg zum Glück ist, werden die Nummern, die sich zu Menschen zurückbilden könnten, vom einzigen Staat per Anordnung gezwungen, sich diese Fantasie operativ entfernen zu lassen.
Der Ich-Erzähler der Geschichte, der Konstrukteur des Weltraumschiffs Integral, ist von Fantasie befallen, pflegt Kontakt zur Wildnis und liebt, so muss auch er sich operieren lassen. Und er kommt zurück zu der Denkweise, die er vor seiner Erkrankung artikuliert hat.
Es ist wirklich erstaunlich, wie stark die verbrecherischen Instinkte im Menschen sind. Ich sage ganz bewusst verbrecherisch. Denn die Freiheit und das Verbrechen sind so eng miteinander verknüpft wie, nun, wie die Bewegung des Flugzeugs mit seiner Geschwindigkeit. Ist die Geschwindigkeit eines Flugzeugs gleich Null, bewegt es sich nicht. Ist die Freiheit des Menschen gleich Null, begeht er keine Verbrechen. Das ist völlig klar. Das einzige Mittel, den Menschen vor dem Verbrechen zu bewahren, ist, ihn vor der Freiheit zu bewahren.
Der Erzähler beendet nach erfolgreicher Operation seine Aufzeichnungen mit dem Satz:
Die Vernunft muss siegen.
Die Vernunft, die durch die Aufklärung festgeschrieben wurde und die sich die technische Überwindung der menschlichen Unvollkommenheit zum Ziel gesetzt hat.
12 Jahre später schrieb Aldous Huxley seine Brave New World, die aus einem Weltstaat im Jahr 632 nach Henry Ford gebildet ist. Vor allem die Herstellung des Menschen kann man inzwischen so technifizieren, dass kaum mehr fehlerhafte Exemplare entstehen. Es gibt eine Rangordnung: Alphas, Betas, Gammas, Deltas, Epsilons. Die Alphas sind die eigentlichen Intellektuellen, die Epsilons sind Halbkretins, Untermenschen. Die verschiedenen Arten werden in einer Brut- und Normzentrale angefertigt, natürlich streng extrakorporal, nach dem Bokanowski-Verfahren. Der Brut- und Normdirektor stellt es vor.
Ein Ei, ein Embryo, ein erwachsener Mensch, das Natürliche. Ein bokanowskisiertes Ei dagegen knospt und sprost und teilt sich. 8 bis 96 Knospen, und jede Knospe entwickelt sich zu einem voll ausgebildeten Embryo. Jeder Embryo zu einem voll entwickelten Menschen. 96 Menschenleben entstehen lassen, wo früher nur eines entstand. Fortschritt. Das Bokanowski-Verfahren besteht im Wesentlichen aus einer Reihe von Unterbrechungen des Entwicklungsverlaufs. Wir hemmen das normale Wachstum und, so paradox es klingt, das Ei reagiert darauf mit Knospung. Das Bokanowski-Verfahren ist eine der Hauptstützen für eine stabile Gesellschaft. Menschen einer einzigen Prägung in einheitlichen Gruppen. Ein einziges bokanowskisiertes Ei liefert die Belegschaft für eine kleine Fabrik. 96 völlig identische Geschwister bedienen 96 völlig identische Maschinen. Da weiß man doch wirklich, woran man ist. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Wenn sich das Bokanowski-Verfahren unbegrenzt fortführen ließe, wäre das ganze Problem gelöst. Zum Glück hatte die Lehmann-Methode den Reifungsprozess ungeheuer beschleunigt. Jetzt konnte man wenigstens mit 150 reifen Eiern binnen 2er Jahre sicher rechnen. Befruchtung und Bokanowskisierung, mit anderen Worten Multiplikation mit 72, und man erhielt in 150 Schüben einheitlicher Geschwister durchschnittlich fast 11.000 menschliche Wesen, deren größter Altersunterschied 2 Jahre nicht überstieg. In Ausnahmefällen können wir aus einem einzigen Ovar mehr als 15.000 Dutzendlinge erzielen.
Hypnopädie, eine Form der Verhaltenspsychologie, sorgt dafür, dass die verschiedenen Menschenarten sich jeweils mit ihrer Beschaffenheit wohlfühlen. Einem Epsilon wird, kaum ist er der Brutflasche entnommen, systematisch suggeriert, dass es für ihn kein größeres Glück gibt, als Epsilon zu sein. Zudem werden die Kinder wie pawlowsche Hunde dressiert, alles zu hassen, was mit natürlicher Schönheit zu tun hat. Blumen etwa, Tiere und Landschaft, aber auch Bücher. Dafür wird jedem eingeflüstert, dass er die Segnung des technischen Fortschritts so intensiv wie möglich konsumiert, einschließlich der Erzeugnisse einer raffinierten Unterhaltungsindustrie. Bacons Neuatlantis-Vision des menschlichen Glücks als Konsum ist verwirklicht. Und wenn einer so etwas wie Unlust, Unbehagen verspürt, nimmt er eine Dosis des stimmungshebenden Pharmakons Soma und er kann wieder Wohlgemut genießen. An Geschichte kann man sich kaum mehr erinnern. Seele gilt auch hier als Krankheitssymptom. Und an die Stelle von Liebe ist völlige Promiskuität getreten. Freiheit ist überflüssig. Das Glück gilt als perfekt. Der Weltaufsichtsrat fasst den Zustand seiner Welt zusammen.
Die Welt ist jetzt im Gleichgewicht. Die Menschen sind glücklich. Sie bekommen, was sie begehren. Und begehren nicht, was sie nicht bekommen können. Es geht ihnen gut. Sie sind geborgen, immer gesund, haben keine Angst vor dem Tod, Leidenschaft und Alter sind diesen Glücklichen unbekannt. Sie sind nicht mehr von Müttern und Vätern geplagt, haben weder Frau noch Kind noch Geliebte, für die sie heftige Gefühle hegen könnten. Und ihre ganze Ordnung ist so, dass sie sich kaum anders benehmen können, als sie sollen. Und wenn wirklich einmal etwas schief geht, gibt es Soma. Fort der Herr, Fort selbst trug viel dazu bei, das Schwergewicht von Wahrheit und Schönheit auf Bequemlichkeit und Glück zu verlegen. Die Massenproduktion verlangte diese Verlagerung. Allgemeines Glück lässt die Räder unablässig laufen. Wahrheit und Schönheit bringen das nicht zu Wege. Und natürlich ging es, so oft die Massen an die Macht kamen, stets mehr um Glück als um Wahrheit und Schönheit. Alles für ein ruhiges Leben. Seit damals haben wir die Kontrolle auf immer weitere Gebiete ausgedehnt. Natürlich nicht gerade zum Vorteil der Wahrheit, wohl aber zum Vorteil des Glücks.
Als nochmals 16 Jahre später George Orwell seine Vision von 1984 schrieb, kam darin kein offizielles Plädoyer für Glück mehr vor. An die Stelle der Promiskuität ist ein finsterer Puritanismus getreten. Im ärmlich schäbigen Staat des großen Bruders, der mit Ozeanien ein Drittel der Erde beherrscht, sorgt eine Jugendliga gegen Sexualität für die Unterdrückung des Eros. Die Wissenschaft arbeitet daran, eine asexuelle Fortpflanzung der Menschen zu entwickeln. Für die Abschaffung der Freiheit sorgt die Partei, der alle angehören, die nicht Proles, sozusagen Untermenschen sind. Und im Dienst der Partei steht eine Gedankenpolizei, die jedes Aufbegehren gegen Staat und großen Bruder aufzudecken hat. Dabei gibt es, wie in der Stadt Kafkas, keine Gesetze mehr, so dass nichts illegal sein kann und doch nahezu alles kriminell ist.
Einen unpassenden Ausdruck im Gesicht zu zeigen, zum Beispiel ungläubig dreinzuschauen, wenn ein Sieg verkündet wurde, war jedenfalls schon ein strafbares Vergehen. Ein Gesichtsverbrechen.
Man hat sich in aller Trostlosigkeit glücklich zu fühlen. Andernfalls begeht man ein Gedankenverbrechen, das den Tod nicht nach sich zieht, sondern schon der Tod ist.
London, die Hauptstadt von Ozeanien, ist von unvorstellbarer Schäbigkeit. Tiefe Lustlosigkeit hat die Menschen befallen, die an jeder Wand das Schlagwort lesen: Der große Bruder sieht dich. Unter der schier totalen Überwachung entschwindet so etwas wie Wahrheit. Das erweist sich am Umgang mit der Geschichte. Systematisch wird dafür gesorgt, dass Erinnerung schwindet und der jeweils gegenwärtige Zustand als der allein Denkbare erscheint. Die Hauptfigur des Romans, ein Parteimitglied namens Winston Smith, arbeitet im Wahrheitsministerium. Und seine Aufgabe ist, unablässig die Times richtig zu stellen, die Wahrheit auf den neuesten Stand zu bringen.
Wenn alle Korrekturen, die in einer Nummer der Times nötig geworden waren, gesammelt und kritisch miteinander verglichen worden waren, wurde diese Nummer neu gedruckt, die ursprüngliche vernichtet und an ihrer Stelle die richtiggestellte Ausgabe ins Archiv eingereiht. Dieser dauernde Umwandlungsprozess vollzog sich nicht nur an den Zeitungen, sondern auch an Büchern, Zeitschriften, Broschüren, Plakaten, Flugblättern, Filmen, Liedertexten, Karikaturen, an jeder Art von Literatur, die irgendwie von politischer oder ideologischer Bedeutung sein konnte. Einen Tag um den anderen und fast von Minute zu Minute wurde die Vergangenheit mit der Gegenwart in Einklang gebracht. Auf diese Weise konnte für jede von der Partei gemachte Vorhersage der dokumentarische Beweis erbracht werden, dass sie richtig gewesen war. Auch wurde nie geduldet, dass man eine Verlautbarung oder Meinungsäußerung aufhob, die den augenblicklichen Gegebenheiten widersprach. Die ganze Historie stand so gleichsam auf einem auswechselbaren Blatt, das genauso oft, wie es nötig wurde, radiert und neu beschrieben werden konnte. In keinem Fall wäre es möglich gewesen, nach Durchführung des Verfahrens nachzuweisen, dass eine Fälschung vorgenommen worden war. Die größte Gruppe der Abteilung Registratur bestand aus Personen, deren Aufgabe lediglich war, alle Ausgaben von Büchern, Zeitungen und anderen Druckerzeugnissen ausfindig zu machen und zu sammeln, die außer Gebrauch gesetzt und vernichtet werden mussten. Eine Nummer der Times, die vielleicht infolge von Änderungen in der politischen Gruppierung oder der vom großen Bruder ausgesprochenen irrtümlichen Prophezeiungen ein Dutzendmal neu abgefasst worden war, stand noch immer mit ihrem ursprünglichen Datum versehen in ihrem Regal. Und es gab auf der ganzen Welt keine andere Ausgabe, die mit ihr in Widerspruch hätte stehen können.
Neben dem Wahrheitsministerium gibt es das Liebesministerium, das für die Vernichtung, die Vaporisierung oder Verdampfung von Abweichlern sorgt, und das Friedensministerium, zuständig für die Kriege, in die Ozeanien ständig verwickelt ist. Für den Zusammenhalt der Partei oder der Gesellschaft sorgt zusätzlich die Kultivierung eines Feindbilds. Ein Mensch namens Emanuel Goldstein, den die Partei vielleicht selber erfunden hat, wird täglich über Funk und Fernsehen in der 2-Minuten-Hass-Sendung vorgeführt. Ein teuflischer Intellektueller, der erste Verräter, der früheste Beschmutzer der Reinheit der Partei. Gegen ihn wird alle Aggressivität der Parteimitglieder mobilisiert. Satan dient dazu, die Anhänglichkeit an den großen Bruder, den Gott Ozeaniens, zu stärken, den es zu lieben gilt.
Die Vollkommenheit des Staatswesens ist hier auf die Perfektion von Überwachung, Unterdrückung, Entindividualisierung geschrumpft. Bei Orwell begehrt, wie bei Samjatin, wie bei Huxley, einer, der sich einen Rest Seele, Fantasie, Gedächtnis bewahrt hat, damit auch einen Rest Liebesfähigkeit, gegen die Allmacht des Staatswesens auf. Alle drei Rebellen scheitern. Bei Orwell wie bei Samjatin unterwerfen sie sich, obwohl sie erfahren haben, was Liebe sein könnte, der Macht, der Vernunft zuliebe, dem großen Bruder zuliebe. Der wilde, aus dem Naturreservat gekommene in Huxleys schöner neuer Welt erhebt vergebens seinen Einspruch gegen das technifizierte Glück.
Ich brauche keine Bequemlichkeiten. Ich will Gott. Ich will Poesie. Ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und Tugend. Ich fordere das Recht auf Unglück.
Die Beschaffenheit der fast vollkommenen Welt lässt dem, der dergestalt Menschliches fordert, nur die Wahl, sich das Leben zu nehmen. Ist das der endgültige Sieg der Vernunft, die einmal dem Menschen die Freiheit bereiten sollte?
Das bedeutet letztlich wohl, dass in der, wie man sagt, realen Welt die große Ordnung nur totalitär zu realisieren wäre. Und dies könnte in der Tat zutreffen. Wenn dem so wäre, so ist dem Glück des fehlerhaften Menschen dann ein Gemeinwesen zuträglicher, das selber unvollkommen, fehlerhaft, fehlerfreundlich ist, also auch geprägt von Toleranz.
Dichter scheinen sich eher auf Freiheit und die Vielfalt der Glücksmöglichkeiten zu verstehen als Staatsdenker.
Deshalb haben die Literaten Samjatin, Huxley, Orwell ihre finsteren Utopien als Warnbücher geschrieben, erschreckt vom inhumanen Potenzial des Vollkommenheitstriebs und seiner so vernünftigen, durchkalkulierten Techniken.
Und deshalb lesen sich positive Utopien, die Dichter als freundliche Welten entwarfen, vom Kloster Thelem des Rabelais über den Heinrich von Ofterdingen des Novalis bis zu Hermann Hesses Glasperlenspiel, als Versuche, den menschlichen Unzulänglichkeiten gerecht zu werden, ohne dass der Traum vom Glück preisgegeben würde.
Aber hier, in den utopischen Gebilden der Dichter, nähern wir uns wieder dem Märchen, das geschichtslos ist wie eine Paradiesvision.
Zurückbleiben mag die Frage, ob politisches Denken humaner würde, wenn es sich weniger von technischer und mehr von poetischer Fantasie inspirieren ließe. Das Einverständnis mit unserer Begrenztheit und Unvollkommenheit eingeschlossen.